Lasst uns noch einmal gemeinsam beten. Herr, wir staunen über die wunderbare Erlösung, die du uns geschenkt hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, dass wir solche Lieder singen dürfen, dass wir gewiss sind, dass wir zu dir gehören und du unser Gott bist, weil Jesus unser Erlöser geworden ist. Und wir wollen dich bitten, dass wir auf diese wunderbare Erlösung eine Antwort geben, die dieser Erlösung würdig ist. Dass wir uns nun dir mit unserem ganzen Leben hingeben und dir dienen. Wir sind von dir gerettet, aber wir sind auch für dich gerettet. Und wir bekennen auch, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun können, sondern wie wir gerade gesungen haben, nicht durch mich, sondern nur durch Christus in mir können wir für dich leben. Und so bitten wir dich, dass du uns in diesem Sinne diesen Eifer gibst, den Josua hatte, der gesagt hat, ich und mein Haus, ich und meine Familie, wir dienen dem Herrn. Und dass auch wir uns abwenden von allen anderen Göttern und uns dir allein zuwenden und für dich leben. Amen. Ich durfte während meines Theologiestudiums Robert Miner kennenlernen. Er war einer der Gastdozenten, der bei uns an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen unterrichtet hat, und seine Art, Unterricht zu geben, war anders als die von allen anderen Dozenten. Es war viel lebendiger und ja, einfach anders. Er hat viele Geschichten erzählt und er war jahrelang, jahrzehntelang Missionar im Mittleren Osten und hat vor allem von seiner Erfahrung berichtet, um uns als Studenten für Mission zu begeistern und uns dafür anzustecken. Als wir dann einige Jahre später in München eine Missionswoche für die jungen Menschen in unserer Gemeinde veranstalten wollten, war uns klar, wir brauchen Robert Miner, damit er kommt, um unsere jungen Erwachsenen für die Mission zu begeistern. Und wir haben ihn eingeladen und er ist dann tatsächlich gekommen an einem Abend, um ganz praktisch mit uns über das Thema Mission zu sprechen. Und wir hatten mit ihm vereinbart, dass es vorher so eine Fragerunde mit ihm gibt, wo die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihre Fragen an ihn stellen können. Aber zu unserer aller Überraschung ist das nicht so gelaufen, wie wir gedacht haben, dass die Jugendlichen ihm Fragen gestellt haben, sondern er hat sich Zeit genommen, jedem der jungen Erwachsenen, die da saßen, eine Frage zu stellen. Und es war nicht so eine oberflächliche Frage wie, ja, was sind denn eure Hobbys, sondern er hat jeden gefragt, wozu bist du auf diesem Planeten? Die Antworten sind sehr unterschiedlich ausgefallen, aber sie hatten doch im Kern alle etwas gemeinsam. Im Kern drückten alle diese jungen Menschen aus, so unterschiedlich dann auch die Details waren. Sie möchten Gott, dem Herrn, mit ihrem Leben dienen. Sie möchten für ihn leben. Und dieser Wunsch wird in uns geweckt, wenn wir unseren Gott als unseren Erlöser kennengelernt haben. Darum ging es in der letzten Woche. Letzte Woche haben wir gesehen, Gott ist unser Erlöser, der uns freispricht von unserer Sünde. Dass das Gericht Gottes an uns vorüberzieht. Wie das, indem stellvertretend jemand für uns dieses Gericht getragen hat, nämlich Jesus Christus. Und wir haben gesehen, im Alten Testament wurde diese Erlösung durch Stellvertretung schon angedeutet und vorbereitet durch die Verschonung des Erstgeborenen an diesem Passahabend, als das Blut des Lammes an den Türpfosten dafür gesorgt hat, dass Gottes Gericht an diesem Haus vorüberzog. Und dann sollte das Volk Gottes jährlich dieses Passafest feiern, um sich daran zu erinnern, wie Gott sie gerettet hatte. Und gleichzeitig zu diesem Brauch des Passas, zu dieser Passafeier, hat Gott dann noch zwei weitere Bräuche gegeben, die sie zusammen mit dem Passafest feiern sollten oder die im Zusammenhang mit dieser Passafeier standen. Und genau die wollen wir uns heute Morgen anschauen. Denn durch diese zwei Bräuche lernen wir, wozu Gott uns erlöst hat und was dann unsere Antwort auf diese Erlösung sein sollte. Wenn die Passafeier verdeutlicht, dass wir von Gott gerettet wurden, dann zeigen diese zwei Bräuche ganz deutlich, wir wurden für Gott gerettet. Die Botschaft aus dem Wort Gottes für uns heute ist, Jahwe rette dich, damit du ihm gehörst und ihm dienst. Also diene deinem Erlöser mit ganzer und vielleicht auch mit neuer Hingabe. Also schauen wir uns diese zwei Bräuche mal an. Direkt im Anschluss an die Vorschriften für die Passafeier lesen wir über das sogenannte Fest der ungesäuerten Brote in Kapitel 12, Abvers 15. Vom Passahabend an sollt ihr 7 Tage lang ungesäuerte Brotfladen essen. Vorher müsst ihr den Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Jeder, der in diesen 7 Tagen etwas mit Sauerteig isst, muss sterben und so aus Israel beseitigt werden. Am 1. und am 7. Tag sollt ihr euch zu einem heiligen Fest versammeln. Da muss jede Arbeit ruhen. Nur das Essen darf zubereitet werden. Haltet das Fest der ungesäuerten Brote auch in allen kommenden Generationen, denn am ersten Tag dieses Festes habe ich euch in geordneten Scharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Vom Abend des 14. bis zum Abend des 21. April müsst ihr ungesäuerte Brotfladen essen. 7 Tage lang darf kein Sauerteig in euren Häusern zu finden sein. Denn jeder, der etwas mit Sauerteig isst, muss sterben und so aus der Gemeinschaft Israels beseitigt werden. Das gilt für den Einheimischen genauso wie für den Fremden. In dieser Zeit dürft ihr nichts essen, was mit Sauerteig zubereitet ist. Das gilt für alle eure Wohnsitze. Sie sollten also dieses Fest feiern, dieses wochenlange Fest. Warum? Vers 17, denn ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Es ist die Antwort, die sie geben auf die Herausführung aus Ägypten, auf die Erlösung Jahwes. Und was lernen wir für uns daraus? Wir feiern nicht mehr dieses Fest, aber was lernen wir für uns daraus, wie wir auf Gottes Erlösung antworten sollten? Und das Erste, was wir sehen, wir antworten auf Gottes Erlösung, indem wir ihm unsere ganze Zeit zur Verfügung stellen. Die allererste Woche, nachdem sie diese Erlösung erlebt haben und sie auch jährlich gefeiert haben, die allererste Woche wird Gott geweiht. Sie feierten dieses Fest im Anschluss an das Passafest und das eine geht quasi in das andere über. Und dann feierten sie eine Woche lang und sie weihten diese Woche ihrem Gott. Was bedeutet es, Gott etwas zu weihen? Das ist hier ein Fachbegriff, den wir hier sehen. Es bedeutet, einen Gegenstand, Gott zu heiligen und dadurch ihn für Gott abzusondern. Dieser Gegenstand ist dann kein gewöhnlicher Gegenstand mehr, sondern er gehört jetzt Gott und er unterscheidet sich von allen anderen Gegenständen in besonderer Weise, dass er Gott gehört und für den Gottesdienst verwendet wird. Das heißt etwas weihen oder etwas heiligen. Auch heute wird das Wort noch verwendet. Ich habe letzte Woche das Wort wieder gehört, als ein Freund vom Fußball mir erzählt hat, dass die Kirche, die Friedenskirche in Berne, jetzt demnächst entweiht werden soll, bevor sie dann abgerissen werden soll. Vorher wurde sie einmal geweiht, das heißt, sie wurde für den Gottesdienst abgesondert und jetzt wird ihr dieser besondere Status wieder entzogen. Das bedeutet, etwas zu weihen, für Gott es bereitzustellen und ihm darbringen. In der Bibel finden wir das auch relativ häufig, dieses Prinzip davon, Gott etwas zu heiligen, ihm etwas zu weihen. Wir sehen das ganz Anfang im 1. Buch Mose Kapitel 2, wie Gott den 7. Tag, an dem er von seinem Schöpfungswerk ruhte, dass er ihn segnete und ihn so zu einem ganz besonderen Tag machte, der dafür vorgesehen war, dass die Geschöpfe, die er geschaffen hatte, Gott in besonderer Weise dort dienten und die Beziehung zu ihm lebten und von der Arbeit ruhten, um Gottesdienst zu feiern. Und später dann im 2. Buch Mose sehen wir in den 10 Geboten, wie da eins der Gebote lautet, heiligt den Tag des Sabbats. Das bedeutet, sondert diesen Tag ab von allen anderen Tagen, macht ihn zu einem besonderen Tag für Gott. Und dann haben wir dieses Wort heilig, das kommt hier quasi das allererste Mal vor als Aufforderung an das Volk Gottes, etwas als heilig zu erachten, etwas Gott zu weihen. Das beginnt hier, wir sehen das später noch mehr, aber hier in Kapitel 12 beginnt das. Vorher hatten wir dieses Wort heilig nur in Kapitel 3 gesehen, da beschreibt es aber eine Eigenschaft Gottes. Mose ist dort in die Gegenwart Gottes getreten und hat dann zu Mose gesagt, du stehst in meiner Gegenwart, du stehst auf heiligem Boden, deshalb zieh deine Sandalen aus. Aber hier jetzt finden wir, wie wir etwas Gott weihen sollen, wie wir etwas für ihn absondern sollen und dadurch zum Ausdruck bringen sollen, das gehört dir, Gott. Das ist für dich, das ist etwas Besonderes für dich. Wir sehen das später, da kommen wir auch noch gleich zu sprechen, in dieser Weihung der Erstgeburt, in Kapitel 13, Vers 2, heißt es, jede Erstgeburt soll mir geweiht werden. Alles, was das erste Mal aus einem Mutterschoß kommt, gehört mir. Das ist ein Parallelismus. Jede Erstgeburt soll mir geweiht werden. Alles, was das erste Mal aus dem Mutterschoß kommt, gehört mir. Weihen, weil es Gott gehört. Und Gott beansprucht unsere Zeit, unsere ganze Zeit, nicht als ein Dieb, sondern als der, dem unsere Zeit gehört. Also Israel sollte in der ersten Woche, nachdem sie Gottes Erlösung gefeiert hatten, an dem ersten Tag eine heilige, hier kommt dieses Wort auch wieder vor, eine heilige Festversammlung abhalten und dann an dem letzten Tag eine heilige Festversammlung abhalten. Und diese zwei heiligen Tage am Anfang und am Ende der Woche sind so wie eine Klammer um diese ganze Woche herum. Die zeigen, das ist eine ganz besondere heilige Woche, eine Woche, die Gott allein gehört. Und diese Woche ist von allen anderen Wochen abgesondert im Jahr. Sehen wir auch daran, dass sie in dieser Woche etwas Besonderes essen sollten. Sie sollten, vielleicht kommt uns das komisch vor, aber sie sollten nur ungesäuertes Brot essen und nichts mit Sauerteig essen. Und die Ausleger der Bibel sind sich nicht darüber einig, warum jetzt genau kein Sauerteig. Ich meine, was ist daran so schlimm, denken wir. Aber wir sehen, diese Woche ist abgesondert von allen anderen Wochen durch diese besondere Speisevorgabe, was sie in dieser Woche essen sollten und was sie nicht essen sollten. Wir sehen, dass es die erste Woche war, nachdem sie das Passa gefeiert haben, und dass es eine ganze Woche war. Und beides ist, denke ich, wichtig. Etwas von dem Ersten Gott zu geben, das ist auch sonst im Alten Testament wichtig. Wir sehen das gleich bei der Erstgeburt, aber vielleicht kennt ihr dieses Prinzip, dass man Gott die ersten Früchte der Ernte dargebracht hat im Alten Testament, die Erstlingsfrüchte. Und was hat man dadurch gesagt? Man hat gesagt, diese ersten Früchte, sie gehören Gott. Aber eigentlich bringt man damit zum Ausdruck die ganze Ernte. Alles, was danach auch noch kommt, das gehört auch alles dir, Gott. Und so ist es, wenn sie hier die erste Woche Gott geweiht haben, wurde damit deutlich, alle anderen Wochen des Jahres gehören auch dir, Gott. Und dass sie eine ganze Woche geweiht haben, 7 ist in der Bibel eine Zahl, die für Vollkommenheit und Vollständigkeit steht. Sie haben eine ganze Woche Gott geweiht und es bedeutet, unsere ganze Zeit gehört dir, Gott. Also durch dieses Fest sagten sie, Gott hat uns gerettet und nun gehört unsere ganze Zeit unserem Gott. Und auch wir singen, wenn wir dieses Lied singen, nicht meine Zeit steht in meinen Händen, sondern sie steht in Gottes Händen. Sie gehört Gott. Und auch wenn wir das heute nicht mehr durch dieses Fest zum Ausdruck bringen, gilt dieses Prinzip auch heute noch für uns. Vom Tag unserer Erlösung an gehört unsere restliche Lebenszeit, unsere vollständige restliche Lebenszeit Gott. Deshalb sollten wir sie ihm weihen und sagen, Gott, das ist deine Zeit. Ich möchte sie für dich einsetzen. Ich möchte dir dienen. Und ich hoffe, wir verstehen, wie radikal das eigentlich ist, wenn wir das sagen. Gott sagt nicht, gib mir 2 Stunden am Sonntagmorgen und der Rest der Zeit hast du quasi frei. Da interessiert mich nicht, was du tust, aber da musst du da sein. Nein, er sagt, die ganze Zeit ist für mich. Ihm gehört jede Stunde unserer Woche, ihm gehört jede Woche unseres Jahres und ihm gehört jedes Jahr unseres Lebens. Ich habe mal eine Zeit lang mit meinem Handy meine Zeit getrackt. Also das heißt, ich habe versucht, es gibt so eine App dafür, nachzuverfolgen, für was ich eigentlich meine Zeit ausgebe. Man kann das ja so sagen. Und dann konnte ich mir am Ende der Woche einen Überblick verschaffen, okay, womit habe ich jetzt eigentlich meine Zeit verbracht? Und für was habe ich meine Zeit verwendet? Ich weiß nicht, warum ich damals damit aufgehört habe, das wieder zu machen, aber vielleicht, weil ich gemerkt habe, wie viel Zeit ich eigentlich für unnütze Dinge verwende und wie wenig Zeit ich mir eigentlich für Gott genommen habe. Und das zeigt, dass ich diese Predigt auch brauche, diese Erinnerung, meine Zeit gehört Gott. Ich bin der Erste, der diese Predigt hören muss. Aber was würde ein solches Zeit-Tracking bei dir ergeben? Wie sehr würde es widerspiegeln, dass deine Zeit Gott gehört? Wir werden im Neuen Testament aufgefordert, die Zeit auszukaufen, weil die Tage böse sind. Das heißt, dass wir eine bewusste Anstrengung unternehmen müssen, dass wir unsere Zeit so einsetzen, dass wir zu Gott sagen können, ja, dieser Tag, diese Woche, diesen Monat habe ich dir gegeben. Das passiert nicht so automatisch, sondern wir müssen die Zeit auskaufen. Und wir sind, wenn man es so sagen will, wir sind Haushalter von der Zeit, die Gott uns gegeben hat. Wenn Gott uns erlöst hat, dann hat er damit auch unsere ganze restliche Lebenszeit für sich erkauft. Und wir haben, wenn man das mal so drastisch sagen will, wir haben nicht das Recht, diese Zeit zu verschwenden. Ich habe einmal eine Predigt über das Gebot gehört, du sollst nicht stehlen. Und eine der Anwendungen war, dass wir Gott bestehlen können, indem wir die Zeit, die eigentlich ihm gehört, ihm nicht geben. Also wir sind Verwalter dieser Zeit, die wir haben. Wir können sie nicht einfach beliebig einsetzen. Und keiner von uns weiß, wie viel Zeit wir eigentlich noch haben, wie viel Zeit unsere Lebensuhr noch anzeigt. Vielleicht hast du noch Jahrzehnte Zeit, um Gott zu dienen. Vielleicht hast du noch ein paar wenige Tage Zeit, um Gott zu dienen. Aber lasst uns alle so leben, dass wenn wir in die Ewigkeit kommen und gemeinsam mit Gott auf unser Leben zurückschauen, dass er zu uns sagen kann, gut gemacht, mein treuer Knecht, du hast nicht für dich selbst gelebt, sondern du hast für mich gelebt und du hast deine Zeit gut eingesetzt. Für den Teenager bedeutet das vielleicht, also das hat es für mich als Teenager bedeutet, nicht so viel Zeit am Computer zu verbringen, weniger Zeit am Computer zu verbringen, aber dafür mehr Zeit zu haben, anderen Menschen zu dienen. Wir haben das vorhin gesungen über die Hände. Das ist ja schön, dass da gesagt wird, du hast mir Hände gegeben, um anderen zu helfen. Dafür, das ist ein guter Einsatz unserer Zeit. Wenn wir unsere Zeit ansetzen, um anderen zu helfen, um ihnen zu dienen. Oder wenn wir uns die Bibel nehmen und darin lesen. Oder wenn wir uns andere gute christliche Bücher nehmen und darin lesen. Für die Hausfrau oder Mutter bedeutet es, trotz der Fülle an täglichen Aufgaben Zeit mit Gott zu verbringen. Auch wenn es nur eine kurze Zeit ist, auch wenn es nur 5 Minuten sind. Und ich habe einmal von Susanna Wesley gehört, eine Frau, die im 18. Jahrhundert gelebt hat. Sie war die Mutter von Charles und John Wesley. Charles hat tausende christliche Lieder geschrieben, manche davon sind auch ins Deutsche übersetzt. Und John Wesley war einer der bekanntesten Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert in England. Und Susanna Wesley hatte diese beiden Kinder und noch 17 weitere Kinder. Nicht alle Kinder haben, sage ich mal, die Kindheit überlebt, aber sie hatte offensichtlich viel zu tun. Und wie hat sie es bitte schön geschafft, Zeit mit Gott zu verbringen? Sie hat eine erstaunliche Methode gefunden, und das lesen wir in einer Biografie. Mutter Wesleys Lösung bestand darin, ihre Bibel zu ihrem Lieblingssessel zu bringen und sich die lange Schürze über den Kopf zu werfen, sodass eine Art Zelt entstand. So entstand so etwas wie das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte zur Zeit Moses im Alten Testament. Alle Personen im Haushalt, vom kleinsten Kind bis zu dem ältesten Hausangestellten, wussten, dass sie dieses Zeichen zu respektieren hatten. Wenn Susanna unter der Schürze war, war sie bei Gott und durfte nicht gestört werden, außer im äußersten Notfall. Dort, in der Abgeschiedenheit ihres kleinen Zeltes, legte sie Fürbitte für ihre Familie ein und erforschte die tiefen Geheimnisse Gottes in der Heiligen Schrift. Diese heilige Disziplin stattete sie mit einer gründlichen und tiefen Kenntnis der Bibel aus. Wir müssen vielleicht gar nicht so radikale Schritte eingehen, dass wir uns quasi auf diese Weise zurückziehen. Wir haben oft, vielleicht sehen wir das auf den ersten Blick nicht, aber wir können Zeit finden, um Zeit mit Gott zu verbringen. Und für uns alle, aber besonders für die, die aufgrund von Berufstätigkeit und anderen Verpflichtungen wenig Zeit zur freien Verfügung haben, heißt es, dass wir Prioritäten setzen müssen. Wir können nicht alles in diesem Leben machen. Und wir müssen auch unsere Prioritäten schützen und diszipliniert mit unserer Zeit umgehen und häufiger auch mal Nein sagen zu Dingen, die nicht zu unserer Priorität gehören, sodass wir Ja sagen können zu den Dingen, die aus Sicht der Ewigkeit ein gutes Investment unserer Zeit sind. Also erstens, antworte auf Gottes Erlösung, indem du ihm deine Zeit weihst. Zweitens, wir antworten auf Gottes Erlösung, indem wir unser Handeln an seinem Willen ausrichten. Wir sehen, dass in den strengen Verbot während dieser Festwoche Sauerteig zu essen und stattdessen nur ungesäuertes Brot zu essen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich denke mir, was ist denn bitteschön an diesem Brot so schlimm? Also warum diese scheinbar willkürliche Vorschrift, dass sie das eine essen sollten und das andere nicht? Ich meine, was ist bitte an dem einen Brot verwerflich und an dem anderen besser? Und dann sehen wir die Härte der Bestrafung, die bei Missachtung drohte, dass sie aus dem Volk ausgetilgt werden sollten. Und wir denken uns, okay, warum? Also mir geht es zumindest so. Und manchmal ist es vielleicht so, dass wir Gottes Gebote nicht verstehen. Aber wir können, glaube ich, hier trotzdem ein allgemeines Prinzip finden, was auch nach wie vor auf unser Leben anwendbar ist. Nachdem Gott uns erlöst hat, nachdem er unser Erlöser geworden ist, leben wir nicht mehr nach dem Grundsatz, ich tue, was ich will, sondern ich tue, was Gott will. Und ich enthalte mich von den Dingen, die er verbietet, und ich tue, was er mir sagt. Ich gehöre nicht mehr mir selbst, sondern meinem Erlöser. Und für einen Menschen, der von Gott erlöst wurde, ist es eigentlich unvorstellbar zu sagen, so, ich lebe jetzt einfach weiter nach meinem Gusto und so, wie ich das will. Nein, wir dienen Gott, auch durch unseren Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Und im Neuen Testament sehen wir dann viel klarer, dass es Gott eigentlich gar nicht ums Essen geht, also dass es um etwas viel Tieferes geht. Zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17, lesen wir, denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Aber auch da, ein Leben in der Gerechtigkeit, auch in Frieden und in Freude, ist für uns nur möglich, indem wir uns nach den Geboten und Verboten Gottes richten. Zum Beispiel, wenn wir sagen, ja, Gott ruft uns zu einem Leben in Frieden auf. Das ist etwas, was er uns auch schenken möchte, was sein Heiliger Geist für uns in unserem Leben bewirken möchte. Aber das bedeutet nicht, dass uns das einfach so in den Schoß fällt, sondern dass wir nach den Geboten Gottes leben, die genau das bewirken. Er ruft uns auf, anderen Menschen zu vergeben, anstatt Rache zu üben. So erleben wir diesen Frieden ganz praktisch in unserem Leben. Und das sind ganz konkrete Gebote und Verbote, wenn man so will, für Christen. Vergebt einander. Übt nicht Rache, sondern überlasst die Rache dem Herrn. Und immer wieder haben Christen sich den Kopf darüber zerbrochen, was ist jetzt eigentlich als Christ mit den Gesetzen, mit den Geboten Gottes? Und es ist eine spannende theologische Frage, aber ich will es mal einfach runterbrechen. Natürlich sind wir nicht durch gute Werke gerettet. Dadurch verdienen wir nicht unsere Annahme bei Gott durch die guten Dinge, die wir tun, dadurch, dass wir auf seine Gebote achten. Niemals verdienen wir damit etwas vor Gott. Wir sind nicht durch gute Werke gerettet, aber wir sind für gute Werke gerettet. Gott hat uns erlöst, damit wir ihm dienen, damit wir Gutes tun, damit wir uns sein Leben für ihn einsetzen. Und wir dürfen uns das vor Augen halten. Wir sind nicht durch das Tun unserer Werke erlöst. Das hat unser Stellvertreter für uns erledigt. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt Gottes Gesetz als die Richtschnur für ein ihm geweihtes Leben einfach über Bord werfen. Und das Prinzip, das wir hier in dieser Speisevorschrift für die Woche der ungesäuerten Brote sehen, bleibt erhalten. Weil Gott uns erlöst hat, enthalten wir uns von den Dingen, zu denen er Nein sagt. Und wir tun die Dinge, zu denen er Ja sagt. Wir wurden für Gott erlöst und wir dienen ihm, wir leben für ihn, dadurch, dass wir unser Handeln nach seinem Willen und Wohlgefallen ausrichten. Ich bin diesem ganzen Sauerteig-Thema noch nicht ganz auf die Spur gekommen, aber ich glaube, dass es auch damals schon um mehr ging als um Essen. Wir sehen das nämlich in Kapitel 12, Vers 15, wo gesagt wird, dass sie am ersten Tag allen Sauerteig aus ihren Häusern entfernen sollten. Also sie sollten das nicht nur nicht essen, sondern sie sollten das komplett irgendwie rausschmeißen, den ganzen Sauerteig. Nirgendwo durfte auch nur ein Krümel gefunden werden. Oder in Kapitel 13, wo das nochmal aufgegriffen wird, Vers 7, heißt es, nichts, was mit Sauerteig zubereitet wurde, soll bei euch und in eurem ganzen Wohngebiet gesehen werden. Ja, also es ging nicht einfach nur darum, dass sie das nicht essen oder was sie essen, sondern man sollte dieses ganze Sauerteig, das sollte alles weg sein. Und ich glaube, dass es hier um eine symbolische Handlung geht, obwohl es sich hier um ein Lebensmittel handelt. Aber es geht um mehr als einfach zu verzichten auf ein bestimmtes Lebensmittel, eine bestimmte Brotart. Und ich denke, durch diese symbolische Handlung, dass sie all diesen Sauerteig rausgetan haben, wird ausgedrückt, Gott hat uns erlöst. Und jetzt beginnt etwas radikal Neues. Das ist ein radikaler Neuanfang. Und sie sagen damit, wir lassen unser altes Leben in Ägypten zurück. Wir halten nicht mehr daran fest. Durch unsere Erlösung beginnt etwas ganz Neues. Ich habe einen Freund, der backt selber sein Brot mit Sauerteig. Und das funktioniert so, er nimmt ein Stück Sauerteig, vermischt das mit frischem Mehl und nach ein paar Stunden, wenn der Teig dann gegangen ist, diese Bakterienkultur, die da drin ist, in dem ganzen Teig durchsäuert und hat diesen ganzen Teig durchsäuert. Und kurz bevor er dann das Brot backt, nimmt er etwas von diesem Sauerteig wieder weg und legt das in den Kühlschrank. Und das wird dann für den nächsten Backvorgang verwendet. Und er hat mir gesagt, dass je älter so ein Sauerteig ist, desto köstlicher schmeckt dann das Brot. Und ich möchte euch mal fragen, wer möchte mal eine Schätzung abgeben, wie alt sein Sauerteig ist? Also wann wurde dieser Sauerteig, den er verwendet, zum ersten Mal wohl eingesetzt? Wer möchte mal was schätzen? Ein Jahr? Wer bietet mehr? 5 Jahre? Okay, wer bietet noch mehr? Da hinten meldet sich noch jemand, Simon? 10 Jahre. Ihr kommt der Sache näher, aber er hat gesagt... Nee, pass auf. Er hat gesagt, der Sauerteig wurde vor 50 bis 55 Jahren angesetzt. Er hat diesen Sauerteig von Freunden in Berlin bekommen und die haben ihn, keine Ahnung, wahrscheinlich von ihrer Oma geerbt oder so. Aber stell dir das mal vor, dieser Sauerteig, den mein Freund verwendet, wurde in den 70er Jahren angesetzt. Und das zeigt mir, ein Sauerteig kann ziemlich alt werden. Man kann ziemlich lange an so einem Sauerteig festhalten. Und wir wissen natürlich nicht, wie alt jetzt der Sauerteig der Israeliten war. Es ist auch nicht so wichtig. Aber es ist klar, dass der alte Sauerteig aus Ägypten, er soll weg. Und dann eine ganze Woche ohne Sauerteig. Und dann wurde vermutlich ein neuer Sauerteig eingesetzt und angesetzt. Und hier findet quasi so ein kompletter Reset, ein Neuanfang statt. Und jedes Ja, erinnerten Sie sich daran. Der alte Sauerteig kommt weg, eine Woche ohne Sauerteig und dann geht es wieder von vorne los. Und daran erinnerten Sie sich jedes Jahr, dass Sie loslassen mussten von den Dingen, die Sie aus Ägypten quasi mitgenommen hatten. Sie müssen loslassen davon und stattdessen ein neues Leben anfangen, das Gott für Sie vorgesehen hat und dieses neue Leben ergreifen. Gibt es etwas in deinem Leben, vor deiner Erlösung, an dem du festhältst, von dem du noch nicht losgelassen hast? Wie dieser alte Sauerteig. Und du sagst, das schmeckt aber so gut. Oder du sagst, das habe ich aber von meiner Oma, die hat auch schon dieses Brot so gebacken, das ist eine Familientradition, das haben wir immer schon so gemacht. Und bitte nicht falsch verstehen, das bedeutet nicht, dass wir alles, was uns irgendwie gefällt und uns gut schmeckt, quasi, dass wir das, wenn wir Christen werden, alles hinter uns lassen müssen oder dass wir mit jeder Familientradition brechen müssen, wenn wir erlöst werden. Aber Gott ruft uns dazu auf, die Dinge in unserem Leben loszulassen, die nicht zu unserem neuen Leben mit ihm passen. Und wir antworten auf Gottes Erlösung, indem wir alte Verhaltensweisen und alte Handlungsmuster loslassen und dann neue, Gott wohlgefällige ergreifen. Wenn wir ins Neue Testament schauen, finden wir, wie Paulus auf diesen Text zu diesem Fest der ungesäuerten Brote Bezug nimmt. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, ab Vers 6 lesen wir, euer Selbstruhm ist wirklich unangebracht. Wisst ihr denn nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Reinigt euch also vom alten Sauerteig und fegt jeden Krümel davon aus, damit ihr wieder ein frischer, ungesäuerter Teig seid. Denn unser Passahlamm ist bereits geschlachtet worden, Christus. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit Brot aus dem alten Sauerteig von Schlechtigkeit und Bosheit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und Wahrheit. Also zweitens, antworte auf Gottes Erlösung, indem du dein Handeln heiligst, es an seinem Gottes Willen ausrichtest. Dann kommen wir jetzt noch zu einem dritten und letzten Gedanken, wie wir auf Gottes Erlösung antworten. Wir antworten auf Gottes Erlösung, indem wir uns selbst ihm als lebendiges, heiliges Opfer darbringen. Und das sehen wir schon im Alten Testament in diesem zweiten Brauch, den ich euch jetzt vorstellen möchte, der mit dem Passah zusammen gefeiert wurde oder im Zusammenhang steht, nämlich die Weihung der Erstgeburt. Und davon lesen wir dann im nächsten Kapitel, in Kapitel 13, und ich habe mal hier die Verse 1 und 2 und dann ab Vers 11. Jahwe hatte auch zu Mose gesagt, jede Erstgeburt soll mir geweiht werden. Alles, was das erste Mal aus einem Mutterschoß kommt, gehört mir. Das soll bei den Israeliten für Mensch und Tier gelten. Weiter sagte Mose, wenn Jahwe euch in das Land der Kanaaniter bringt und es euch übergibt, wie er das euren Vorfahren und euch selbst geschworen hat, dann sollt ihr jedes männliche Erstgeborene Jahwe übergeben. Auch jeder erste männliche Wurf eines Muttertiers gehört Jahwe. Jede Erstgeburt eines Esels soll mit einem Lamm ausgelöst werden. Wer das nicht tun will, muss dem Fohlen das Genick brechen. Auch für eure erstgeborenen Söhne müsst ihr Jahwe einen Ersatz geben. Wenn dein Sohn dich künftig fragt, was das bedeutet, dann sollst du ihm sagen, Jahwe hat uns mit starker Hand aus dem Sklavenhaus von Ägypten herausgeführt. Denn als der Pharao sich weigerte, uns ziehen zu lassen, brachte Jahwe alle Erstgeborenen im Land Ägypten bei Mensch und Vieh um. Darum opfere ich, Jahwe, jede männliche Erstgeburt. Aber meinen erstgeborenen Sohn löse ich durch ein Ersatzopfer aus. Das soll euch wie ein Zeichen auf Hand und Stirn sein, denn Jahwe hat euch mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Weil in dieser Passahnacht die erstgeborenen Söhne und auch die erstgeborenen Tiere der Israeliten verschont wurden, sollten gerade sie als logische Konsequenz alle in Zukunft geborenen Erstgeborenen Gott geweiht werden. Und da ist dieser Zusammenhang. Es sind genau die, die in besonderer Weise diesen Segen der Erlösung erfahren haben, die dann auch Gott in besonderer Weise dargebracht werden und für seinen Dienst ausgesondert werden. Später im vierten Buch Mose, in Kapitel 8, lesen wir etwas Interessantes. Da wird nämlich erklärt, dass mit den Leviten, die waren ja dann quasi so die Priester, die diesen Gottesdienst stellvertretend für das Volk gefeiert haben, die all diese Rituale und Opfer und alles dargebracht haben. Aber da wird gesagt, in Vers 16, denn sie sind mir von den Israeliten als besonderes Eigentum gegeben, als Ersatz für alle erstgeborenen Söhne Israels habe ich sie angenommen. Denn mir gehört alles, was zuerst aus dem Mutterschoß kommt, von Mensch und Tier. An dem Tag, als ich jede Erstgeburt in Ägypten erschlug, habe ich sie für mich geweiht und die Leviten anstelle der Erstgeborenen Israels angenommen. Das heißt, eigentlich hätten die erstgeborenen Söhne, die quasi Gott geweiht wurden, sie hätten eigentlich die Priester sein sollen. Sie waren für den Dienst Gottes bestimmt, aber das haben dann die Leviten gemacht anstelle der Erstgeborenen. Und so kommen wir auch im Neuen Testament zu diesem sogenannten Priestertum aller Gläubigen, weil auch wir alle diese Erlösung erfahren haben und deshalb in besonderer Weise Gott geweiht sind. Ich habe vor kurzem, ich glaube zum ersten Mal so richtig, das mit diesen Opfern im Alten Testament verstanden. Also nicht mit den Opfern, die quasi so als Versöhnungsopfer dargebracht wurden, sondern für diese Opfer, die im Gottesdienst geopfert wurden. Also ich meine, da wurden ja tausende Tiere geschlachtet, auf einen Altar gelegt und verbrannt. Was soll das? Was soll dieses Opfern, Verbrennen? Und die Idee dabei ist, dass das Tier dadurch nicht zerstört wird, sondern dass es quasi in Rauch umgewandelt wird und dann in diesem Rauch zu Gott aufsteigt. Also das passiert in diesem Verbrennen. Es wird zu Rauch und steigt dann zu Gott auf. Das Tier zu opfern, war also ein Weg, es Gott zu geben. Darum geht es, wenn ein Tier geopfert wird, als Dankopfer zum Beispiel. Es ist ein Weg, es Gott zu geben. Und in Vers 12 heißt es deshalb, die Erstgeburt soll Gott übergeben werden. Sie gehört Jahwe. Und das wird dann gleichgesetzt in Vers 15. Es heißt, dass diese Erstgeburt geopfert wurde. Das heißt, durch dieses Opfern wird sie Jahwe gegeben. Und natürlich hatte Jahwe seinem Volk verboten, Menschen zu opfern, wie es leider in der Zeit so in anderen Völkern üblich war, dass sogar Kinder geopfert wurden. Und deshalb wurde ihnen dann geboten, anstatt den Sohn dann tatsächlich zu opfern, ihn durch ein Ersatzopfer auszulösen. Und wir sehen das auch in Lukas 2, ab Vers 22, das könnt ihr nachlesen, wie genau das Jesus' Eltern getan haben in Bezug auf diese Gebote hier im Alten Testament. Sie sind zum Tempel gegangen und haben dann nicht ein Lamm stattdessen geopfert, sondern, und das war das die Anwendung für ärmere Menschen, sie haben zwei Turteltauben genommen und sie quasi dort geopfert und so ihren Sohn Jesus geweiht, Gott dargebracht. Was bedeutet all das für uns? Jens hat vorhin schon Römer 12 vorgelesen und ich lese uns nochmal da den ersten Vers. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister. Das ist Gottes Erlösung uns gegenüber. Das ist alles, was in Römer 1 bis 11 steht. Ermahne ich euch nun, und jetzt kommt unsere Antwort, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Das heißt, hier sehen wir die neutestamentliche Erfüllung von diesem Brauch im Alten Testament. Im alttestamentlichen Brauch wurden die Erstgeborenen Gott geweiht, ihm zurückgegeben, weil sie in besonderer Weise in dieser Passahnacht verschont wurden und den Segen der Erlösung erfahren haben. Aber im Neuen Testament haben wir alle, die durch Jesus Christus Gottes Erbarmen erfahren haben, wir alle werden Gott geweiht. Wir alle werden aufgefordert, uns selbst mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung zu stellen. Und dass wir mit Leib und Leben und im Sterben, mit Leib und Leben und selbst im Sterben unserem Gott gehören, das ist zugleich der Trost des Evangeliums. Das ist das, was uns tröstet. Wir gehören zu Gott und er ist unser Gott. Und es ist auch im Kern unsere Lebensberufung als Christen. Wir gehören Gott. Wir sind ein ihm geweihtes, ein heiliges Volk, das ihm gehört. Was also ist die einzige angemessene Antwort auf diese herrliche Erlösung, die Gott uns geschenkt hat? Hingabe. Vollkommene Hingabe. Dass wir unserem Erlöser nicht nur unsere Zeit, nicht nur unser Tun, nicht nur unseren ganzen Besitz und alles, was uns kostbar ist, sondern dass wir uns selbst ihm als ein lebendiges, heiliges Opfer darbringen. Und vielleicht hast du das noch nie in deinem Leben getan, aber du weißt, dass dieser Schritt der Lebensübergabe, wo du Gott dein Leben gibst, für dich längst überfällig ist. Du weißt, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Du weißt, dass er dein Erlöser ist. Aber du hast noch nie zu Gott gesagt, sei du mein Alles. Dir soll mein ganzes Leben gehören. Und dann lade ich dich heute ein, diesen Schritt zu gehen und diesen Schritt zu wagen und dein Leben ihm zu übergeben, dich selbst ihm zu übergeben und hinzugeben. Und viele von uns haben das schon getan, manche von uns vor Jahrzehnten. Und vielleicht hast du auch da dieses Übergabegebet gesprochen, du hast dich taufen lassen und du hast gesagt, Gott, dir soll mein Leben gehören. Aber du merkst, wie deine Hingabe zu Gott nachgelassen hast. Und dann möchte ich dich einladen, deine Hingabe zu Gott zu erneuern und deinen Bund, den du mit Gott eingegangen bist, zu erneuern und zu sagen, wie wir das auch vorhin gehört haben, ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Nichts und niemand sonst hat diese absolute Hingabe verdient. Dir allein soll mein ganzes Leben gehören. Alles will ich dir weihen. Das ist die Antwort auf die Frage, die Robert Miner diesen Jugendlichen gestellt hat. Wozu bist du auf diesem Planeten? Lasst uns gemeinsam beten. Herr, du bist ein wunderbarer Erlöser. Du hast uns so erlöst, dass wir dem Tod entronnen sind, dass wir Leben haben durch deinen Sohn Jesus Christus. Und wir bitten dich, dass wir als Antwort darauf uns dir schenken, uns dir geben, unser ganzes Leben dir weihen und dir zur Verfügung stellen. Denn du bist allein würdig, dir gebührt unser Leben, dir gehört es, weil du uns erlöst hast. Amen. Ja, lasst uns noch einmal singen und das auch noch mal zum Ausdruck bringen. Alles will ich weinen.